Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Thekla Jahn. Ich grüße Sie. Heute beginnt das neue Ausbildungsjahr und passend dazu gibt es mehr Geld für Azubis und auch für Studierende dank der BAföG-Neuerungen, die jetzt in Kraft getreten sind. Arbeitskräftemangel in Deutschland, das ist keine neue Erkenntnis, aber es muss dringend etwas passieren. Wir starten heute mit einem Themenschwerpunkt, der uns den gesamten August über begleiten wird. Zuwanderung erwünscht, aber wie? Und wir interessieren uns für einen Doktortitel, den manche gerne abschaffen würden, den der Mediziner. Willkommen zum Bildungsmagazin.
Wir werden in eine dramatische Fach- und Arbeitskräftelücke reinlaufen, wenn wir nicht mehr Maßnahmen ergreifen, aber auch mehr Fachkräftezuwanderung organisieren.
Sagt Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Gegenmaßnahmen, ja, da ist so einiges denkbar. Zum Beispiel Aus- und Weiterbildungsoffensiven in Deutschland. Aber auch gezielte Anreize für Fachkräfte, die aus dem Ausland nach Deutschland zuwandern. Um Letztere geht es uns im Deutschlandfunk im August. Ausführlich wollen wir in diesem Monat in unseren Wirtschaftssendungen und hier bei uns im Bildungsmagazin beleuchten, was der Fachkräftemangel hierzulande bedeutet, welche Branchen und Bereiche des alltäglichen Lebens davon betroffen sind, wie Zuwanderung gezielt gefördert und für die Arbeitsmigranten und Migrantinnen erleichtert werden kann. Und wir beginnen unseren Schwerpunkt heute mit einem Gespräch über Bedarfe, Hürden und gezielte Maßnahmen. Und dazu begrüße ich den Migrationsexperten Ulrich Kober, Direktor Demokratie und sozialer Zusammenhalt bei der Bertelsmann Stiftung. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Herr Kober, lässt sich die Lücke, von der Robert Habeck spricht, beziffern?
Natürlich sind Aussagen über die Zukunft erstmal ungewiss, aber drei Sachen sind sehr deutlich. Erstens, wir haben bereits heute einen großen Fachkräftemangel trotz Arbeitslosigkeit, also 1,8 Millionen offene Stellen, die nicht besetzt werden können. Zweitens, wir wissen, dass Deutschlands Bevölkerung ohne Zuwanderung schrumpfen würde, weil wir seit Jahrzehnten geringe Geburtenraten haben. Das ist der sogenannte demografische Wandel. Und der dritte Punkt, und der macht das Ganze wirklich drängend, das ist, dass die geburtenstarken Babyboomer, die aus den 60er Jahren, die gehen jetzt langsam in Rente. Und das ist natürlich eine wirklich große Herausforderung für den Arbeitsmarkt und Sozialversicherungssysteme. Und wir brauchen da eine umfassende Strategie. Also Zuwanderung ist jetzt nicht das Allheilmittel. Wir brauchen Qualifizierung, wir brauchen bessere Vereinbarkeit von Familie und Arbeit, aber eben auch Zuwanderung. Und vor diesem Hintergrund sagt die Bundesagentur für Arbeit, wir brauchen jährlich 400.000 Nettozuwanderung, um das Erwerbspersonenpotenzial konstant zu halten. Wir haben eine Studie gemacht, da wurde auch nochmal berücksichtigt, dass natürlich auch der Arbeitskräftebedarf abhängig ist von Automatisierung und Digitalisierung, dass das ein bisschen reduziert werden kann. Aber auch diese Studie geht von mindestens 260.000. Also wir bewegen uns so im Bedarf 260.000 bis 400.000 Nettozuwanderung.
Jetzt haben wir im ersten Pandemiejahr gesehen, so der letzte Fachkräftemonitor der Bertelsmann Stiftung, dass tausende Fachkräfte Deutschland verlassen haben. Ist das eine relevante Zahl, der Wegzug der Fachkräfte aus Deutschland?
Ja, das ist immer zu berücksichtigen. Also wir reden ja von Nettozuwanderung. Das heißt, das ist die sozusagen die Summe aus Zuwanderung und Abwanderung. Und tatsächlich haben wir nicht nur eine hohe Zuwanderung in Deutschland, das ist ja auch eine ganz positive Entwicklung. Deutschland ist mittlerweile Migrationsmagnet geworden, vor allen Dingen für Zuwanderer aus der EU, sondern wir haben auch eine sehr hohe Abwanderung. Und beides ist in den Blick zu behalten. Es geht ja nicht nur darum, Zuwanderer anzuwerben, sondern auch die schon im Land sind, im Land zu halten.
Sie haben gerade die EU angesprochen. Innerhalb der EU gilt die sogenannte Arbeitnehmerfreizügigkeit. Und da erleben wir in Deutschland natürlich, dass wir viele Facharbeiter aus dem EU-Ausland, aus Polen, aus Rumänien, aus Bulgarien bei uns bekommen. Da mag der vergleichsweise hohe Stundenlohn eine Rolle spielen. Profitiert Deutschland damit mehr als andere EU-Länder von dieser Arbeitnehmerfreizügigkeit? Also haben wir eine bessere Fachkräftesituation als andere?
Ja, Deutschland ist natürlich ein Wirtschaftsschwergewicht und bietet einen interessanten Arbeitsmarkt. Und deshalb profitiert Deutschland sehr stark von der EU-Binnenmobilität. Allerdings muss man deutlich sagen, dass der demografische Wandel, von dem ich sprach, der für Deutschland gilt, der gilt auch für die EU-Staaten in der Regel. Also Polen zum Beispiel, ein Land, wo sehr viele Zuwanderer in den letzten Jahren und Jahrzehnten gekommen sind, da ist die Geburtenrate auch sehr niedrig. Das heißt, wir werden, und in diese Richtung geht ja auch, was Herr Habeck sagt, wir werden zunehmend Erwerbsmigranten aus Drittstaaten anwerben müssen, also aus Nicht-EU-Staaten. Und da zeigen die Zahlen, unser Fachkräftemigrationsmonitor, von dem Sie sprachen, dass die Zahlen sehr gering sind. Vor der Pandemie hatten wir nur 39.000 Erwerbsmigranten aus Drittstaaten. In der Pandemie 2020 ist das sogar auf 17.000 zurückgegangen. Da müssen tatsächlich mehr Bemühungen erfolgen.
Sie hatten es ja schon gesagt, der Fachkräftemangel führt dazu, dass wir im Jahr bis zu 400.000 Fachkräfte brauchen. Da gibt es Bemühungen nicht nur aus Deutschland, sondern aus vielen Ländern, Japan oder Kanada nenne ich mal als Beispiel. Die werben ebenfalls um Fachkräfte. Seit 2020 haben wir in Deutschland das neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Reicht das aus, um mehr Fachkräfte nach Deutschland zu locken? Wie ist da Ihre Einschätzung?
Also die Einschätzung ist noch zurückhaltend, weil wir natürlich nicht genau wissen, wie das Fachkräfteeinwanderungsgesetz wirkt. Erstmal muss man sagen, das ist gut, dass es das gibt. Früher musste jeder freie Arbeitsplatz erstmal untersucht werden, ob dafür ein Deutscher oder ein EU-Ausländer zur Verfügung stand. Diese Vorrangprüfung ist nicht mehr da. Wir haben auch jetzt die Möglichkeit, im Bereich der beruflichen Ausbildung Einwanderung stärker möglich zu machen. Aber das Schicksal des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes war, dass es im März 2020 verabschiedet worden, dann war der Beginn der Pandemie. Und dadurch ist natürlich Mobilität insgesamt sehr stark zurückgegangen. Ein Problem beim Fachkräfteeinwanderungsgesetz, darauf weisen Experten hin, ist, dass es darauf Wert legt, dass die Qualifikationen der Menschen, die kommen, gleichwertig sind wie deutsche Qualifikationen. Und das ist wirklich schwierig, weil die Qualifikationssysteme sehr unterschiedlich sind.
Wir haben hier bei Campus und Karriere im Bildungsmagazin des Öfteren schon über die Schwierigkeiten, gerade bei der Anerkennung von Qualifikationen, gesprochen. Wie könnten diese Hürden besser abgebaut werden? Also was muss über das Fachkräfteeinwanderungsgesetz hinaus in Deutschland passieren?
Man müsste da viel generischer vorgehen und sagen, okay, wenn jemand in dem Fachbereich X 3 Jahre akademisches Studium gemacht hat, dann wird das anerkannt, ohne dass man jetzt wirklich in die Module des Studiums hineinprüft, ob das jetzt genau vergleichbar ist mit Deutschland. Weil die Leute natürlich auch am Job dann auch Dinge nochmal sich aneignen können. Also hier ist einfach zu viel Bürokratie eingebaut.
Wie lässt sich in Deutschland dafür sorgen, dass Arbeitsmigranten, die zu uns kommen, nicht letztendlich in schlecht bezahlter Schatten- oder Schwarzarbeit landen, sondern genau da, wo sie gebraucht werden, nämlich in Fachberufen?
Also wichtig ist natürlich jetzt im Blick auf das Lohndumping, das Mögliche, was ja manche befürchten durch Einwanderung in den Arbeitsmarkt, dass der Mindestlohn da natürlich hilfreich ist, dass da Leute nicht unterhalb des Mindestlohns bezahlt werden. Was auch klar sein muss für Arbeitgeber ist, also wir haben auch eine Untersuchung gemacht, das zeigt, wie zurückhaltend da selbst in Bereichen agiert wird, wo hoher Mangel ist. Die Arbeitgeber müssen sich schon darauf einrichten, dass da nicht die perfekte Fachkraft kommt, die jetzt genau den Vorstellungen entspricht, sondern sie müssen auch wirklich begleitend in Ausbildung oder in Qualifikation investieren, auch in Sprache investieren. Wir brauchen berufsbegleitende Kurse. Es gibt zwar Integrationskurse, die sind aber eigentlich Vollzeit, nicht berufsbegleitend und auch eigentlich nicht für alle Menschen, die nach Deutschland kommen.
Fachkräfte anderen Ländern abzuwerben, das hat ja 2 Seiten. Deutschland profitiert davon, aber in der Heimat der Fachkräfte beginnt ein Brain Drain. Wie lässt sich dem Dilemma begegnen?
Ja, das ist ein wichtiges Prinzip, wenn man so will, dass Migration so gestaltet wird, dass alle Beteiligten profitieren. Das war auch ein Kernanliegen der Global Commission on Migration, damals 2005 von Kofi Annan, UN-Generalsekretär Rita Süssmuth hat damit gearbeitet, dass dieses Prinzip wirklich berücksichtigt wird. Das ist in verschiedenen Bereichen unterschiedlich relevant, sehr relevant im Bereich Pflege. Also Pflegekräfte aus dem globalen Süden abzuwerben, ist wirklich ethisch sehr problematisch. Aber man muss da differenzieren. Es gibt zum Beispiel ein Land wie die Philippinen, die bilden mehr Gesundheitsfachkräfte aus, als sie selber im eigenen Land brauchen, weil sie wissen, dass Pflegekräfte international begehrt sind. Und sie setzen darauf, dass über diese Kräfte, die im Ausland dann tätig sind, dass die Menschen Gelder zurücküberweisen. Das ist ein großer Faktor für sogenannte Entwicklungsländer. Die Weltbank hat mal berechnet, wie viel Milliarden, hunderte Milliarden über Rücküberweisungen in den globalen Süden fließen. Das ist teilweise höher als die Entwicklungshilfe. Und das ist eben ein Beispiel dafür, dass auch die Herkunftsländer profitieren können.
Also Fachkräftemigration soll eine Win-Win-Situation sein. Ließe sich der Fachkräftemangel in Deutschland auch durch die Qualifizierung von Flüchtlingen ändern, die in den vergangenen Jahren nach Deutschland gekommen sind bzw. derzeit kommen?
Man bemüht sich ja darum, dass tatsächlich die Geflüchteten, die hier einen Schutzstatus bekommen und damit in Deutschland bleiben können, dass die Integrationskurse bekommen, dass sie begleitet werden bei der beruflichen Integration. Da gibt es viele Bemühungen und da ist auch Potenzial. Man muss immer nur klar haben, man darf natürlich jetzt nicht die Erwerbsmigration mit der Fluchtmigration verwechseln. Die Fluchtmigration hat eine ganz eigene Logik. Hier geht es um humanitäre und nicht um ökonomische Gesichtspunkte. Aber wenn diese Menschen dann hier einen Schutzstatus, einen gesicherten bekommen, dann wird alles getan, um sie dann auch in den deutschen Arbeitsmarkt zu integrieren. Aber ist das nicht von heute auf morgen zu realisieren, sondern auch hier braucht man längeren Atem.
Und jede Form der Unterstützung, Hilfe im Bürokratiedschungel, Anerkennung von Qualifikationen, die erleichtert werden, Sie hatten es schon angesprochen. Wie könnte es gelingen, da auch verstärkt nochmal die soziale Integration, Kinderbetreuung, Nachzug und Arbeit für Ehepartner mit ins Gespräch zu bringen? Das ist sicherlich doch auch ein wichtiger Faktor für Fachkräfte.
Ja, das ist das Stichwort Willkommenskultur. Also wir haben ja diesen Begriff eigentlich in Deutschland geprägt vor der Fluchtkrise 2015. Da war es tatsächlich ein Begriff, um zu sagen, wir müssen attraktiver werden als Land, sowohl was die Haltungen der Bevölkerung angeht, aber auch was die Institutionen im Land angeht, dass sie wirklich auf Teilhabe, auf volle Teilhabe für Migranten in Deutschland zielen. Eigentlich sind die Bedingungen in Deutschland ganz gut.
Sagt Ulrich Kober, Migrationsexperte und Direktor Demokratie und sozialer Zusammenhalt bei der Bertelsmann Stiftung. Danke Ihnen.
Sehr gerne.
Von einer Willkommenskultur Migranten gegenüber haben wir gerade gehört. Einer Willkommenskultur in der Gesellschaft von uns allen, aber auch einer Willkommenskultur in den Institutionen. In Hamburg trägt eine Institution genau das im Namen. Hamburg Welcome Center. Das Zentrum gehört zur Sozialbehörde der Stadt und soll es Migranten einfacher machen, auf dem deutschen Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Es bietet Beratung in Fragen der beruflichen Kompetenzen und Anerkennungen, aber auch in sozialen Fragen. Mein Kollege Axel Schröder war für uns dort und hat Migrantinnen und Migranten gefragt, mit welchen Zielen und Qualifikationen sie nach Deutschland gekommen sind und wie ihnen in Hamburg geholfen wird.
Auf den modernen Sitzbänken des Hamburg Welcome Centers wartet Kiran Hanuman Tarahi. Er stammt aus Indien und hat mit Anfang 30 schon jahrelange Erfahrungen als Ingenieur in deutschen Unternehmen sammeln können.
I am working for Airbus.
Ich arbeite für Airbus als Berater. Gerade bin ich im Projektmanagement tätig, aber schon mit einem Ingenieurshintergrund. Es geht um IT und Kommunikationssysteme.
As well as electronics and communication.
Mariam Abu Turabia ist Friseurin und hat ihre Meisterprüfung im Iran abgelegt. Sie wartet ein Stockwerk tiefer auf ihren Termin im Hamburg Welcome Center.
Ich habe 22 Jahre Erfahrung als Friseur. Und jetzt habe ich gearbeitet.
Ihr iranischer Abschluss als Friseurmeisterin wird in Deutschland nicht anerkannt. Jetzt will sie hier die Meisterprüfung nachholen. Im Hamburg Welcome Center arbeiten seit einem Jahr gleich 4 Behörden unter einem Dach zusammen. Die Innen- und auch die ihr angegliederte Ausländerbehörde, die Behörde für Soziales, Arbeit, Familie und Integration, das Jobcenter und die Arbeitsagentur. Das Ziel, den Menschen, die in Hamburg ankommen, die eine Ausbildung und einen Arbeitsvertrag haben, soll der Einstieg ins Arbeitsleben erleichtert werden. Viele Neuankömmlinge müssen Geduld aufbringen und arbeiten oft erst einmal in Berufen, für die sie überqualifiziert sind. Genauso ergeht es einem jungen Iraner. Er arbeitet gerade in der Produktion für Ventilatoren und Klimaanlagen.
Das ist nicht meine richtige Arbeit, weil ich 5 Jahre in einer großen Firma, Peugeot, gearbeitet habe. Und ja, das ist meine erste Arbeit. Ich bin glücklich. Diese Arbeit und muss ich ein bisschen versuchen, meine richtige Arbeit und das so finden.
Ganz ohne das Hamburg Welcome Center hat es Mona Sadeghi geschafft. Von Ägypten aus hatte sie sich auf eine Stellenanzeige bei König Zahntechnik in Hamburg beworben.
Ich mag die handwerkliche Arbeit also gerne. Und wenn man also ein Zahnkrone oder etwas selber also macht, das ist so Spaß und ist sehr schön, ist so ein schönes Gefühl.
Ihr Zahntechnikstudium hat ihr den Einstieg in den deutschen Arbeitsmarkt möglich gemacht. Wie schwer es ist, in Hamburg einen Beruf zu finden, der den eigenen Qualifikationen entspricht, diese Erfahrung hat die Juristin Marina Habibi gemacht. Im afghanischen Masai Sharif hat die heute 32-Jährige als Juristin für die Vereinten Nationen und Reporter ohne Grenzen gearbeitet. Sie spricht 6 Sprachen und kam vor 5 Jahren nach Deutschland. Marina Habibi holte ihren Master in Jura nach. Heute arbeitet sie in einer Hamburger Notunterkunft für Geflüchtete.
Und das macht mehr Spaß, weil wann ich bin hilfreich zu ein anderer Menschen, warum nicht?
Auf lange Sicht ist es aber nicht die Arbeit, die sie sich wünscht.
In Zukunft, ich habe Plan, was habe ich studiert, in diese Richtung einen Job zu finden, weil das ist für mich ein wichtiges Ziel in Zukunft. Weil ich habe so viele Mühe gegeben in meiner Universität und das macht mir viel Spaß, wenn ich finde etwas in Richtung Jura.
Der deutsche Arbeitsmarkt wird für ausländische Fachkräfte, für Akademikerinnen und Akademiker attraktiver. Den langen Atem, um die Hürden auf dem Weg zu einem Arbeitsplatz in Deutschland zu überwinden, diesen langen Atem bringen die meisten von ihnen mit.
Eben haben wir über die Anerkennung von beruflichen und akademischen Qualifikationen von Fachkräften gesprochen, die nach Deutschland kommen. Jetzt soll es um die Anerkennung eines deutschen akademischen Titels in Deutschland gehen. Den Doktortitel. In keinem anderen europäischen Land promovieren so viele Studierende wie bei uns. Die meisten Doktortitel werden in den Naturwissenschaften verliehen und zahlenmäßig an der Spitze stehen die Medizinerinnen und Mediziner. Aber gerade deren Doktorarbeiten werden seit Jahren kontrovers diskutiert. Die Kritik, Medizinstudierende lernen zu wenig, wie man wissenschaftlich arbeitet. Ihre Doktorarbeiten erreichen nicht das Niveau anderer Disziplinen. Sie enthalten kaum eigenständige Gedanken, bringen die Wissenschaft kaum voran und es werde zu oft plagiiert. Mittlerweile wird die Frage laut, ob der Doktortitel für Ärztinnen und Ärzte eigentlich noch zeitgemäß sei. Daniela Remus hat sich umgehört.
Bei den Studierenden in der Medizin gibt es einen eindeutigen Trend. Immer weniger von ihnen wollen eine Doktorarbeit schreiben. Nur noch für knapp 2/3 gehört diese akademische Arbeit zum Medizinstudium dazu. So wie beispielsweise für diese beiden Hamburger Studierenden.
Bei mir war der Hauptgrund, das zu machen, weil ich mir gerne offen halten würde, später in die Forschung bzw. an eine Uniklinik zu gehen.
Also ich persönlich möchte auf jeden Fall einmal die Erfahrung machen, richtig wissenschaftlich zu arbeiten und auch etwas Neues zu finden, eine neue Erkenntnis zu erlangen.
Wissenschaftlich zu arbeiten gehört zur ärztlichen Ausbildung dazu, an deren Ende der Zitat wissenschaftlich und praktisch in der Medizin ausgebildete Arzt stehen soll. So steht es in der Approbationsordnung. Deshalb sei der Doktortitel in der Medizin noch immer zeitgemäß, sagt Professor Matthias Frosch, Präsident des Medizinischen Fakultätentags.
Für mich eigentlich ganz klar, die medizinische Doktorarbeit, die medizinische Promotion ist Ausdruck für eine wissenschaftliche Qualifikation, für den Erwerb von Wissenschaftskompetenz. Das, was jede Ärztin, was jeder Arzt in Deutschland braucht, um langfristig auch ärztlich tätig zu sein.
Während des Studiums zu lernen, wie wissenschaftlich gearbeitet wird, gehöre zum Beruf dazu. Doch es gibt auch Kritik am Doktortitel in der Medizin. Immer wieder werden Fälle öffentlich, in denen Medizinerinnen abgeschrieben oder Mediziner für Schmalspurstatistiken den akademischen Titel erhalten haben. Der Medizinische Fakultätentag, ein übergeordnetes Gremium aller deutschen medizinischen Fakultäten, will deswegen die Qualität der Doktorarbeiten insgesamt verbessern. In strukturierten Promotionsprogrammen soll es beispielsweise darum gehen, zu lernen, wie wissenschaftliche Studien abgefasst, Experimente durchgeführt und wissenschaftliche Texte geschrieben werden müssen.
Also in diesen strukturierten Promotionsprogrammen ist vorgesehen, dass dann eben für eins oder zwei Semester, in der Regel eins, plus die vorlesungsfreie Zeit davor und danach, nichts anderes gemacht wird, als sich dieser einen wissenschaftlichen Fragestellung zu widmen.
Nach Angaben des Medizinischen Fakultätentags setzen immer mehr Universitäten diese Programme um. Deshalb steige die Qualität der Doktorarbeiten seit Jahren auch wieder an, sagt Matthias Frosch. Anders sieht das der Wissenschaftsrat. Er schlägt vor, Medizinstudierende sollten erst nach dem Studium promovieren, und zwar dann, wenn sie in der Wissenschaft bleiben wollen. Für alle anderen sei ein sogenanntes Berufsdoktorat ausreichend, das mit dem Staatsexamen verliehen werde. Denn schon heute sei der deutsche Titel Dr. Med im internationalen Vergleich zu wenig konkurrenzfähig wegen der Qualitätsmängel vieler Arbeiten. Der Marburger Bund dagegen hält diesen Ansatz für falsch, erklärt dessen zweiter Vorsitzender Dr. Andreas Botzler.
Weil es führt am Ende dazu, dass man auch der Bevölkerung die Botschaft gibt, quasi die, die für den, in Anführungszeichen, für die richtige Promotion zu blöd oder zu faul waren, das sind die, die dann euch, liebe Leute, versorgen. Das kann man einfach nicht machen.
2025 soll eine neue Approbationsordnung in Kraft treten. Sie hebt darauf ab, die wissenschaftlichen Anteile des Studiums deutlich zu erhöhen. Denn ob mit oder ohne Doktortitel, so viel steht fest. Ohne mehr wissenschaftliche Arbeit in der Ausbildung werden die praktizierenden Ärzte in Zukunft kaum Schritt halten können mit den rasanten Erkenntnisfortschritten in der Medizin.
Heute beginnt das Ausbildungsjahr. Passend zum Stichtag gibt es mehr Geld für Azubis, aber auch für Studierende. Die Neuerungen beim BAföG, also dem Bundesausbildungsförderungsgesetz, treten in Kraft. Was das im Einzelnen heißt, hat Nina Armin für uns.
Der Grundbedarfssatz beim BAföG steigt um knapp 6%. Auch die Zuschläge für Miete und Krankenversicherung werden angehoben. Insgesamt können Studierende damit maximal 934 Euro bekommen. Außerdem werden die Freibeträge beim Elterneinkommen hochgesetzt. Damit will Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger von der FDP erreichen, dass mehr junge Menschen BAföG beantragen. Aber auch, wer erst später eine Ausbildung oder ein Studium startet, kann staatliche Förderung beantragen. Bis 45 kann ein Antrag gestellt werden. Vorher war schon mit 30 Schluss. Das Deutsche Studentenwerk begrüßt die höheren Bedarfssätze. Deren Generalsekretär Anbuhl hält aber angesichts der Inflation eine Erhöhung um mindestens 10% für nötig. Die Bundesregierung will das BAföG weiter reformieren. So soll ein Notfallmechanismus für Krisenzeiten kommen. Zuletzt hatte sich in der Corona-Pandemie gezeigt, wie schnell junge Menschen in Notlagen geraten, wenn ihre Nebenjobs wegfallen. Mit einem Notfallmechanismus könnten künftig auch Studierende und Azubis vorübergehend BAföG bekommen, die sonst nicht berechtigt wären.
Geldsorgen sind das eine. Manche Schulabgänger, die studieren wollen, haben noch andere, nämlich aktuell noch keinen Studienplatz. Ab heute hat die Studienplatzbörse der Hochschulrektorenkonferenz geöffnet. Dort sind freie Studienplätze fürs Wintersemester aufgelistet, zu finden unter hochschulkompass.de/studienplatzbörse. So viel von Campus und Karriere für heute. Ich bin Thekla Jahn.